Wir schlagen auf noch einmal 1. Timotheus, Kapitel 1. Gestern Abend gab ich eine Einleitung zu diesen Briefen und wies auf den Wesen des Auftrages hin, wie Paulus ihn auf ihn hinweist in den ersten Versen von Kapitel 1. Wir lesen jetzt weiter mit Vers 8 und wollen noch einiges kurz sagen zum Wesen des Auftrages, der Verkündigung des Evangeliums und heute Abend dann mehr zur Form oder zum Formalen in der Gemeinde kommen. 1. Timotheus 1, Vers 8. Aber wir wissen, dass das Gesetz wertvoll ist, wenn einer es gesetzlich, das heißt dem Zweck des Gesetzes gemäß, gebraucht. Was ist der Zweck des Gesetzes? Das Gesetz ist ein Ausdruck für das Alte Testament, die erste Botschaft. Gott hat uns ein Wort gegeben, das aus zwei Worten besteht, einem Alten Testament und einem Neuen Testament, einer ersten und einer zweiten Botschaft. Und die erste Botschaft ist eine Botschaft des Gesetzes, der Forderung. In dieser Zeit wird auch Evangelium gesagt, aber das Evangelium wird in prophetischer Weise gesagt. Das heißt, es soll noch kommen im Messias, aber für die Zeit, bis der Messias kommt, gilt als Form der Verbindung zwischen Mensch und Gott das Gesetz. Paulus sagt, das Gesetz herrschte, man orientierte sich nach ihm. Das Wesen des Gesetzes oder der Zweck des Gesetzes war die Liebe zu Gott auf der ersten Tafel und die Liebe zum Menschen auf der zweiten Tafel. Diese Liebe ist die ganze Zusammenfassung des Gesetzes. Wenn das Gesetz auch viele Punkte beinhaltete, so war es doch sehr einfach zusammenzufassen in diesem einen Wort, das auch in zwei Worten gesagt werden konnte: Liebe. Liebe zu Gott, Liebe zum Nächsten. Wenn jetzt jemand Gesetz predigen will, dann muss er dieses bezwecken und nicht Fronten aufrichten, nicht trennend wirken, dann muss er verbindend wirken. Aber es gab in diesen Gemeinden in Ephesus und Umgebung offensichtlich Menschen, die das Gesetz brauchten in ihrer Predigt, aber es hatte eine trennende Wirkung. Das Evangelium ist in seinem Wesen nicht Gesetz. Es ist nicht Forderung in erster Linie, sondern Geschenk. Aber im Evangelium wird oder geht es um dieselbe Liebe zu Gott und zum Menschen, indem es im Gesetz geht. Nur ist die Aufgabe der zwei Botschaften verschieden. Es ist die Aufgabe der ersten Botschaft des Gesetzes, nach Römer Kapitel 2 und 3 zu zeigen, dass der Mensch nicht imstande ist, Gottes Forderung auszuführen, zu zeigen, dass der Mensch nicht lieben kann. Und wenn der Mensch durch das Gesetz im Umgang mit der Forderung Gottes merkt, wie hoch die Forderungen sind, und daran scheitert, aber dennoch zum Gott der Prophezeiung, der Prophetie, der Hoffnung kommt, dann kann er zum Evangelium gelangen. Und das Evangelium gibt ihm als Geschenk diese Liebe. Sie wird durch Jesus Christus ausgegossen in seinem Herzen durch den Heiligen Geist. Wenn nun ein Mensch so zu Jesus Christus kommt und das Evangelium an- und aufnimmt, dann wird er umgewandelt, er wird wiedergeboren und er wird zu dem Gerechten, zu dem das Gesetz führen sollte. Und er bekommt eine Anlage. Das heißt, er wird von Natur anders. Er bekommt die Liebe ausgeschenkt in seinem Herzen. Sie lebt in ihm. Er ist umorientiert. Er ist in seinem Wesen umgepolt worden, eingestellt worden auf Jesus Christus. Und er hat eine gewisse strukturelle Veranlagung, mit anderen Worten, einen Sinn für das Richtige. Der Christ hat seiner neuen Natur entsprechend einen Sinn für das, was Gott gefällt. Er hat immer noch, trägt mit ihm noch einen Hang zum Bösen, aber er hat einen neuen Blick, einen neuen Sinn bekommen. Auf dieses weist das Neue Testament immer wieder hin. Das heißt, so wie im Alten Testament prophezeit, das Gesetz Gottes ist in sein Herz hineingeschrieben worden. Er denkt jetzt anders, er empfindet jetzt anders. Sollte er aber diesem Empfinden und diesem Wissen, diesem Sinn entsprechend und der Heiligen Schrift, dem Evangelium entsprechend, nicht sein Leben ausrichten, wenn er hier abweicht von diesem Evangelium, dieser Liebe, diesem Richtigen im Evangelium, dann ist er dem Gesetz wieder ausgeliefert. Es ist so, wie wenn wir als Schafe in einer Herde dem Hirten Jesus nachfolgen würden, innerhalb eines großen Feldes, das umzäunt ist, mit einem Zaun, mit einem Draht, durch das ein elektrischer Puls regelmäßig durchzieht. Wenn wir vom Hirten weglaufen, dann tendieren wir, Richtung Draht zu laufen. Das ist unsere Natur. Von Natur aus bleiben wir nicht auf der Weide. Von Natur aus wollen wir weg, weg von diesem Raum, in dem wir bei Jesus sind. Von Natur aus zieht es uns zu dem, was außerhalb des Zauns ist. Aber dann rennen wir gegen den Zaun. Paulus sagt, dem Gerechten ist kein Gesetz gegeben. Es ist in ihn hineingeschrieben worden. Wenn nun ein Verkündiger des Evangeliums es mit dem Wort Gottes im Alten Testament zu tun hat, dann muss er es dem Wesen des Gesetzes entsprechend gebrauchen. Das heißt, wenn er Regeln aufstellen will, dann für die, die nun wirklich sich nicht mehr ansprechen lassen vom Evangelium. Aber zuerst kommen wir mit dem Evangelium. Zuerst kommen wir mit der neuen Botschaft. Wenn jemand es dem Zweck des Gesetzes gemäß gebraucht, dann ist das Gesetz wertvoll, hat seinen Platz. Dieses wissend oder von diesem ausgehend, dass dem Gerechten das Gesetz nicht gegeben ist. Und dies sollte eindeutig und klar sein. Das Gesetz ist nicht für durch Jesus Christus Gerechtfertigte. Es ist nicht unser Lebensraum. Das heißt, unsere Orientierung, sondern Gesetzlosen aber und Ungebändigten, Ehrfurchtslosen und Sündern, Verkehrten und solchen, denen nichts mehr heilig ist, Vaterschlägern und Mutterschlägern, Mördern, Huren, Homosexuellen, solchen, die Menschen in die Sklaverei führen, Lügnern, Meineidigen und dem, das sonst noch der gesunden Lehre zuwider ist. Nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes. Das finde ich herrlich. Wenn man Gesetz heute predigt, nachdem Jesus gekommen ist, dann muss man wissen, mit welcher Zuhörerschaft man es zu tun hat. Nämlich mit Leuten, die wirklich gesetzlos leben. Denen kann man zeigen, indem man ihnen Gottes Gesetz vorhält, was Sünde ist, damit sie mit ihrer Sünde zu dem kommen, der Vergebung schenkt. Das ist der Sinn des Gesetzes. Paulus sagt, es ist ein Schulmeister, jemand, der die Sünde abholt und zu Jesus bringt, zu Christus hin. Man soll aber das Gesetz so predigen, dass man das Evangelium als Maßstab hat. Man geht mit dem Gesetz um nach dem Evangelium. Das heißt, auch diese Verkündigung, wo und wann immer sie notwendig zu sein scheint, auch dann ist sie dem Evangelium unterordnet. Wir leben heute im Raum des Evangeliums, zur Zeit des Evangeliums, der Herrschaft des Evangeliums. Und wo Gesetz noch notwendig ist, da muss sie der Verkündigung des Evangeliums subordiniert bleiben. Das Evangelium ist die zweite Botschaft, die Botschaft der Herrlichkeit Gottes. Der Herrlichkeit Gottes heißt, des sichtbar gewordenen Charakters Gottes. Gott hat sich geoffenbart. Herrlichkeit ist die Offenbarung des Größerseins Gottes, des Besserseins Gottes. Gott ist groß und Gott ist gut. Und dies ist seine Herrlichkeit, dass er viel besser ist als wir Menschen. Das Evangelium bringt uns in Verbindung mit diesem Gott der Herrlichkeit. Und der ist selig zu preisen. Und dies ist das Evangelium, sagt Paulus, mit welchem ich betraut wurde. Ich bin dankbar dem, der mich kräftig machte oder mir Kraft gab, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtete und in den Dienst setzte, der ich zuvor ein Lästerer war. Das heißt, gegen Gott sündigte, und ein Verfolger gegen Christus sündigte ich, und ein Frevler, ich sündigte gegen mich selbst. Er zählt hier also gleichsam seine Sündhaftigkeit auf. Mir ist jedoch Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend tat im Unglauben. Unglaube war die Ursache für seine Unwissenheit. Er wollte nicht der Wahrheit glauben, die ihm geoffenbart worden war, und blieb also weiterer Offenbarung gegenüber unwissend, konnte also nicht zu Christus kommen, bis dieser sich ihm vorstellte. Aber über die Maßen reich war die Gnade unseres Herrn mit Glauben. Er musste also an Jesus Christus glauben. Und Liebe, die in Christus Jesus ist. In sein Leben hinein wurde die Liebe Jesu Christi ausgegossen. Und das ist die Gnade, die ihn umgewandelt hat aus einem Lästerer und Verfolger und Frevler zu einem Menschen der Liebe. Zuverlässig und aller Annahme wert ist das Wort, dass Christus Jesus in die Welt kam, Sünder zu retten. In den Timotheusbriefen haben wir mehrere solcher Wörter oder Worte, besser gesagt. Das heißt, Aussagen oder Sätze. Es scheint, als ob in dieser Zeit das Evangelium bereits bestimmte Aussageformen angenommen hat. Und das mag vielleicht einigen zu kindisch oder zu einfach oder zu sektenhaft vorkommen, als ob man hier nur nachplappern muss. Aber es war wichtig, dass die Hauptaussagen des Evangeliums einmal konkret formuliert wurde. Und so kommen wir zu den Bekenntnissen, von denen die Gemeinde Jesu Christi seit je und je gelebt hat. Die Heilige Schrift ist ein großes Buch, von 66 Büchern und 1189 Kapiteln. Und wenn man das alles wissen soll, dann weiß man sehr viel und soll man sehr viel wissen. Aber die Bibel lässt sich zusammenfassen in einigen wenigen Sätzen. Und diese Sätze sind unser Bekenntnis. Das Wesentliche der Botschaft, um das sich wiederum alles andere sammelt. Denn die Botschaft von Jesus Christus hat einen ähnlichen Charakter wie die Kenntnis in der sichtbaren Schöpfung. Sie kann aufgegliedert werden und gegliedert werden unter gewissen gesammelten Gesichtspunkten. Man kann eben kategorisieren und zusammenlegen und einen Oberbegriff gebrauchen. Das vereinfacht die Sache. Wir brauchen nicht immer, wenn wir Obst meinen, sagen Äpfel, Pflaumen, Kirschen und so weiter. Das dauert zu lange. Wir können sagen Obst. Und dann können wir Obst und Getreide sagen oder zusammennehmen und an Frucht denken. Und dann können wir wieder zusammenfassen, wenn wir wollen. So geht das in der sichtbaren Schöpfung, die dieser selbe Gott geschaffen hat. Das heißt, Wahrheit, trotz ihrer Vielfalt, ist dennoch oder hat dennoch eins Charakter. Sie gehört zusammen. Sie hat Zusammengehörigkeit. Und das hilft uns dann, mit dem Vielen zu leben. Im Evangelium ist es auch so. Es ist sehr viel, das Gott uns gesagt hat. Aber es kann immer wieder zusammengefasst werden in einigen Sätzen. Und das sind unsere Bekenntnisse. Und ein solches Bekenntnis ist dieses Wort. Christus Jesus kam in die Welt, um Sünder zu retten. Das ist die evangelistische Botschaft des Evangeliums. Und davon lebt man. Und Paulus sagt, das ist ein treues Wort. Darauf kann man sich verlassen. Das braucht nicht geändert zu werden. Das kann man von Mann zu Mann sagen. Das ist ein mitteilbarer Begriff, eine Formulierung, die man weitergeben kann. Das ist einfach, das kann man sagen, dann kann man es kapieren und weitersagen. Evangelium konnte auf diese Art und Weise sehr schnell herumlaufen und viele Menschen ergreifen. Aller Annahme wert ist dieses klare, zuverlässige Wort. Und so bin ich zum Glauben gekommen, sagt Paulus, indem dieser Christus mich ergriff und ich ihn ergreifen durfte. Mir wurde jedoch aus diesem Grunde Barmherzigkeit zuteil, damit an mir als Erstem Jesus Christus die ganze Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Bevor das Evangelium sehr lange auf der Bühne der Geschichte war, gefiel es Gott, einen der schlimmsten Sünder zu retten, um die Größe seines Evangeliums zu dokumentieren. Die Leute, die sich vor Paulus bekehrten, waren meistens Juden, die im Gesetz lebten und einigermaßen wohl fromm waren. Es waren natürlich auch Hurer und Prostituierten, die sich bekehrt hatten, aber nicht Leute, die in der Öffentlichkeit so stark gegen Gott und das Evangelium gewesen waren, der Sache Gottes gewesen waren, wie Paulus. Das war etwas, als Gott diesen Mann stellte und ihn umkrempelte und umwandelte. Das war eine richtige Manifestierung der Langmut Gottes bis dahin und der Kraft der Gnade Gottes, so einen Menschen umwandeln zu können. Und so wurde Paulus seitdem zu einem Beispiel bis heute für Menschen, die umkehren dürfen. Wenn Gott diesen Mann retten konnte, dann kann er auch andere retten. Denn der Mann war wirklich gegen die Sache Gottes eingestellt. Paulus sieht sich also als ein Beispiel der Größe, von der Größe der Gnade Gottes. Und dann geht er über zum Lob Gottes und sagt in Vers 18, diese Anweisung vertraue ich dir an. Das heißt, diesen Auftrag den Auftrag, dieses Evangelium zu bewahren in der Gemeinde und es hinauszutragen, zu verkünden in der Welt. In der Gemeinde soll es bewahrt bleiben und beherzigt werden, in der Welt soll es verkündet werden. Das ist Pauli Anweisung an Timotheus, der diese Anweisung wieder weitergeben soll, und diese Leute sollen die Anweisung dann wieder weitergeben, bis heute. Und deshalb sind wir hier zusammen, um diese Anweisung wieder ernst zu nehmen. Das heißt, das Evangelium voll und ganz zu beherzigen und zu lernen, wie es weitergegeben werden kann. Nun gehen wir zu Kapitel 2. In Kapitel 2 geht es um einige Gemeindeangelegenheiten. Zuerst werden alle angesprochen, dann werden die Männer angesprochen im Besonderen und dann die Frauen. Wenn die Frauen nicht ganz zufrieden gewesen sind mit Pauli Epheserbrief, dass er sie zuerst dran nahm in Kapitel 5, dann dürfen sie hier wieder einen Ausgleich finden, indem die Männer hier zuerst angesprochen sind. 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 1. Vor allem lege ich dir nahe. Jetzt geht es darum, wie die Anweisung im Einzelnen befolgt werden kann. Wie sieht das aus in der Gemeinde? Bedenken wir wiederum, Timotheus ist nicht der Pastor der Gemeinde, er ist der Aufsichtshabende über diesen ganzen Umkreis um Ephesus und herum und soll dafür sorgen, dass es in den Gemeinden nach Pauli Verständnis des Evangeliums gut läuft. Vor allem was? Vor allem beten. Und das dürfen wir heute Abend beherzigen. Der Gebetsauftrag gehört zu den Prioritäten. Über die Verkündigung hat er schon einiges gesagt. Das Wort kommt natürlich zuallererst. Aber das Gebet ist in der Gemeinde das Erste, das dann wirklich gelebt wird. Das Wort führt in die Verbindung zum Vater durch den Sohn im Heiligen Geist. Epheser 2, Vers 18. Lass Flehen, Gebete, Fürbitten und Dank dargebracht werden. Flehen ist Petition im Zeichen der Abhängigkeit. Man weiß, dass man von Gott abhängig ist. Und diesem entsprechend fleht man. Man wirft sich auf die Barmherzigkeit Gottes und sagt, wenn du nicht hilfst, wenn du hier nicht eingreifst, kann nichts geschehen. Wir erklären unsere Nichtigkeit im Flehen. Und dann das Wort Gebete, das allgemeine Wort für Gebet. Dann ein ganz besonderes Wort für Fürbitten. Man setzt sich ein für andere und Dank, das soll nicht vergessen werden, dargebracht werden für alle Menschen. Das heißt, Gemeinde Jesu Christi ist Priesterin zwischen Gott und Menschen. So wie der Priester, der Hohepriester im Alten Testament, mit den Namen der Kinder Israel zweimal auf seiner Kleidung vor Gott bringt, so trägt Gemeinde Jesu Christi die ganze Menschheit vor Gott. Der Hohepriester trug auf 12 Steinen die jeweiligen Namen der Kinder Israel auf seiner Brust und auf je einer Schulter 6 Namen der Stämme Israels eingraviert in Steine auf seinen Schultern. So ging er in die Gegenwart Gottes wie ein Fürbittetuender. Wenn er vor Gott erschien, dann trat er ein für sein Volk. Er repräsentierte sein Volk. Wenn er sich umdrehte, dann repräsentierte er Gott beim Volk, dann war er Lehrer und Evangelist. Und dies ist die Gemeinde in der Welt. Zuerst begegnet sie Gott und redet zu Gott über Menschen. Und dann geht sie zu den Menschen und redet zu ihnen über Gott. So lebt Gemeinde in dieser Welt. Vor allem flehen Gebete, Fürbitten und Dank dargebracht für alle Menschen, in Sonderheit für Könige und alle, die in höherer Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Ehrfurcht und Ehrbarkeit, denn solches ist wertvoll und angenehm vor Gott. Was ist angenehm vor Gott? Wissen Sie, was das Ziel unseres Lebens ist? Gott zu gefallen. Wenn Sie wissen wollen, wozu Sie da sind, machen Sie einmal eine Liste von den Dingen, die Gott gefallen. Dazu sind wir da, um Gott zu gefallen. Jesus sagte, ich bin gekommen, um den Willen meines Vaters zu tun, um ihm Freude zu machen. Und der Vater bekannte und sagte, dies ist mein geliebter Sohn. Der tat seinen Willen. Wir sind dazu da, um Gott Freude zu machen. Das ist die Frucht in Johannes 15, die er von uns erwartet. Wozu haben Leute Weingärten? Gehen Sie mal nach Württemberg oder in die Moselle. Mosel, sagt man hier, ja. Und fragen Sie Leute, warum sie Weingärten haben. Damit sie Trauben bekommen. Ja? Damit sie Freude an den Trauben haben und dann Traubensaft und dann Wein. Deshalb. Blumhardt sagt einmal, wir bringen unseren Kindern falsche Religion bei. Die denken, dass Jesus uns hat, weil wir es so gut haben sollen. Wir lehren ihn doch singen, weil ich Jesu Schäflein bin, weil er mich führt auf grüne Auen und so weiter, ja. Wozu haben wir Jesus? Damit wir es schön haben auf der Aue. Nix sagt Blumhardt. Der hat uns wegen der Wolle. Ja? Die Schafe hat der Hirt wegen der Wolle. Nicht damit die Schafe schönes grünes Gras haben. Der Hirt dient nicht den Schafen, sondern die Schafe dienen dem Hirt. Es gibt immer wieder Leute, denen gefällt es nicht im Gottesdienst. Ja, da gefällt es mir nicht. Ich gehe woanders hin, da bekomme ich, was ich brauche. Wer sagte Ihnen denn, dass Sie zum Gottesdienst kämen, damit Sie etwas bekämen? Wozu hat Gemeinde Gottesdienst? Damit Menschen gedient werden? Es ist nicht Menschendienst, es ist Gottesdienst. Gottesdienst heißt in der Heiligen Schrift zuallererst vor Gott stehen und ihn verehren, Freude an ihm haben, ihn respektieren, ihm seine Anerkennung bringen. Und das tut man zuallererst im Gebet, wie Paulus hier andeutet. Und dann tut man es im Gehorsam, wenn wir aus seiner Gegenwart als seine Gesandte in die Welt hineingehen zu unseren Aufträgen. Ob prosaischer, alltäglicher Art oder im vollzeitigen Dienst für Christus. Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Ehrfurcht, Ehrbarkeit, solches ist wertvoll. Was ist wertvoll? Zuerst das Beten für alle Menschen und für Obrigkeiten und dann ein ruhiges und stilles Leben, damit wir für Gott da sein können. Diese zwei Dinge sind wertvoll vor Gott und die sollen uns auf dem Herzen liegen. Das ist angenehm vor Gott, unserem Retter. Das heißt, die Geschichte, die aktuelle Geschichte unserer Zeit in Deutschland, in Bremen, in unserer Zeit, soll als Hauptanliegen haben die Rettung der von Menschen. Dies ist angenehm vor dem Gott, der Retter ist. Das heißt, wir sollen für Könige beten und für Regierungsbeamte, damit es im Lande so zugeht, dass Leute gerettet werden können. Das heißt, dass das Evangelium verkündet werden kann und Menschen gerettet werden können. Welcher will, Vers 4, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Jesus Christus. Wir glauben an die leibliche Auferstehung Jesu Christi. Wir glauben, dass heute ein Mensch, der auch Gott ist, aber der auch Mensch ist, zwischen Gott und den Menschen Mittler ist. Wir glauben, dass ein Menschensohn wiederkommt und herrschen wird. Jesus Christus, der immer Gott war, ist Mensch geworden und wird jetzt immer auch Mensch sein. Er bleibt Gott-Mensch. Sein Körper hat heute eine andere Qualität, als er es hatte, bevor er starb. Aber er behält seinen Körper und behält die Nägelmale. Der Mensch Christus Jesus. Beachten wir wohl hier Christus Jesus. Das heißt, der Name seiner Erniedrigung kommt an zweiter Stelle. Er ist Mensch, aber er ist der Messias, das heißt, der von Gott Erwählte, er ist der Gottmensch, könnten wir sagen, welcher sich selbst als Lösegeld für alle gab. Und diese Botschaft, dass es einen Gott und einen Mittler gibt, der sich selbst aufopferte als Lösegeld, als Opfer, dieses Wort ist ein Zeugnis. Und wenn wir eine Liste machen von den Dingen, die zum Wesen des Evangeliums gehören, haben wir wieder hier etwas. Es ist ein Zeugnis. Das heißt, es ist das, was jemand sagt, der bereit ist, dafür mit seinem Leben einzustehen, der die Wahrheit bezeugt. Dieses soll bezeugt werden. Jesus ist in den Tod hineingegangen für die Wahrheit der Liebe Gottes zu uns. Und wir sollen bereit sein, in den Tod hineinzugehen, um dieses Zeugnisses, dieses Evangeliums willen. Das Zeugnis in seinen geeigneten Zeiten. Oder ganz wörtlich, in eigenen richtigen Zeiten. Das heißt, als Jesus Christus kam, war die Zeit erfüllt, der richtige Zeitpunkt gekommen, wo es dann am Platz war, den Messias, den Retter Jesus zu schicken. Und er ist gestorben und auferstanden, gen Himmel gefahren. Und jetzt ist die Zeit des Heils, sagt Paulus in 2. Korinther 6. Jetzt ist der Tag des Heils. Deshalb Zeiten, plural. Erstens bezieht es sich wahrscheinlich, möglicherweise, auf den Zeitpunkt des Kommens Jesus in die Welt, von dem Paulus in Galater 4, Vers 4 sagt, als die Zeit erfüllt war. Und dann nimmt, sagt Paulus, bezieht sich diese Zeit auf die jetzige Zeit, in der dieses Evangelium bezeugt wird. Jetzt ist der Messias gekommen, jetzt soll dieses Evangelium bezeugt werden. Für welches ich eingesetzt wurde, als Herold und Apostel, ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht. Warum dieses, wenn er zu Timotheus schreibt? Nun, er schreibt nicht nur für Timotheus. Er schreibt für die, die auf Timotheus hören sollen, weil sie auf Paulus hören sollen, weil Paulus das sagt, was Jesus aufträgt. Und deshalb muss Paulus hier Nachdruck verleihen. Er sagt, diese Botschaft muss rein bleiben. Dieses, dass Jesus Christus, Gottes Sohn ist, in die Welt gekommen ist, das Evangelium darf nicht verändert werden. Es hat so zu bleiben. Hier legt er Nachdruck darauf. Er selbst ist hier ein Bezeugender, wie auf einem Gericht. Evangeliumsverkündigung ist in einem gewissen Sinne das Rufen von Menschen zum Gericht. Das heißt, sie müssen vor Gott gestellt werden. Dies ist die Struktur oder die Szene, die wir in Johannes 16 haben, wo der Heilige Geist, wenn die Jünger, die ihn bekommen sollen, für Christus zeugen, dann ist der Heilige Geist da, um Menschen zu überführen. Das heißt, wie im Gericht ein Krimineller überführt wird, So soll der Heilige Geist von Gott abgefallene Menschen überführen von Sünde, Gerechtigkeit, Gericht. Das Evangelium muss in bezeugender und überzeugender Weise gepredigt werden. Deshalb der Stimmenwandel, wenn wir predigen. Deshalb predigen wir anders, als wenn wir nur trockene Sache vorlesen. Als Lehrer derer, die zu den Völkern gehören, das heißt nicht jüdischen Völkern, in Glauben und Wahrheit. Vers 8. Wenn er nun von Gebet gesprochen hat, und es geht ums Gebet bis zu Vers 7, denn man soll beten, weil Jesus Christus der einzige Retter ist, bemerken wir, oder merken wir uns, dass zwischen Vers 4 und 5 kein Punkt ist. Wenn Sie einen Satz haben, der mit denn beginnt, und das haben Sie in Vers 5, dann beginnt nicht ein neuer Satz. Dann wird ein Satz weitergeführt und der bisherige Teil begründet, sodass wir in Vers 1 bis 7 Gebet als Thema haben. Vor allem bezieht sich also auf die Verse 1 bis 7. Ich sage das, weil das in Zusammenhang steht mit Vers 8. Paulus greift das Gebet wieder auf, nachdem er begründet hat, warum wir so beten sollen, wie wir es tun, weil Rettung der Menschen die Hauptsache ist. Ich will also dementsprechend, im Griechischen hier das kleine Wort, glaube ich, un, stimmt es? Warum? Vers 8. Das heißt, un. Dementsprechend dem, das ich eben gesagt habe, im Blick auf das, was ich jetzt gesagt habe, folgt Folgendes. Ich will, dass die Männer an jedem Ort beten. An jedem Ort deutet darauf hin, dass Timotheus es in seinem Aufgabenbereich nicht nur mit Christen in Ephesus zu tun hat, sondern möglicherweise auch mit den anderen Gemeinden, die in Offenbarung 2 und 3 genannt werden, wenigstens wahrscheinlich einige von ihnen. Also um den Umkreis, Christen im Umkreis von Ephesus. Überall, in allen Gemeinden sollen Männer beten. Und wie oft ist das in der Gemeinde Jesu Christi so gewesen, dass es zur Aufgabe der Frauen blieb, übrig blieb zu beten. In Gebetsgemeinschaften, zu Hause in Familien, wo wird erzählt vom Gebet, wenn junge Leute irregehen, ich hatte eine betende Mutter. Sehr wenig wird gesagt, ich hatte einen betenden Vater. Das hört man, Gott sei Dank. Ich habe es kürzlich wieder gehört, wenn man dachte an zu Hause, was fiel dir ein? Einmal, dass ich meinen Vater auf den Knien gesehen habe. Und zweitens, dass ich ihn mit mir auf dem Boden gesehen habe. Wir kollerten herum, er spielte mit mir. Die zwei Dinge hatte er behalten. Kein Wunder, dass er geriet, dass er zu einem zeugnishaften Christen wurde. Er hatte einen Vater, der konnte beten und spielen. Solche Männer, solche Väter brauchen wir. Väter, die mit den Kindern leben können und Väter, die für die Kinder wie Priester beten werden. Paulus oder Petrus sagt einmal in Apostelgeschichte 7, es ist unsere, der Hirten, vornehmlichste Aufgabe, das Wort zu verkünden und zu beten. Und wenn man einen Schritt weitergeht, dann ist es die vornehmlichste Aufgabe der Männer in der Gemeinde, das Gebetsanliegen wahrzunehmen. Frauen dürfen auch beten, aber sie beten wahrscheinlich schon sowieso eher. Den Männern muss es gesagt werden, dass es ihre Aufgabe ist, weil sie es oft so ungern tun. Uns muss nahegelegt werden. Paulus sagt, ich will, ihr Männer, dass ihr betet. Gut, wir wollen beten. Aber, sagt Paulus, mit Händen, die ausgestreckt sind, und das zeigt, dass wir uns selbst nicht verteidigen. Entschuldigen Sie ein Bild aus dem Krieg. Ich sehe Sie noch vor mir. Gefangene mit erhobenen Händen. Und ich habe überlegt, was heißt das? Warum ist das Sitte im Krieg, mit erhobenen Händen sich zu ergeben? Das ist ganz einfach. Sofort wurde nachgesucht nach Gewehren. Und es gab Soldaten, die hatten gelernt, wie man sich ergibt. Die hatten auch den Helm weggeworfen, denn der Helm gilt als Waffe. Die Schuhe, wenn sie schwer genug sind, oder die Stiefeln gelten auch, können auch als Waffen dienen. Das soll kräftig klingen. Nun gut, wir haben schwere Aufgaben in der Welt, wollen wir zugeben. Aber wir müssen auch einmal lernen, dass wir nichts tun können. Und wir müssen es lernen, dass wir vor Gott treten und dort eine gewisse Arbeit verrichten. Es ist schwer, das Beten zu lernen, weil es schwer ist, zu ringen im Gebet. Es gibt ein Ringen im Gebet. Das will gelernt sein. Und wenn wir uns hindurch oder hineinbringen lassen in Stresssituationen und Krisensituationen, dann kann der Herr uns das Beten beibringen. Nun, wir müssen weiter. Ich will also, dass die Männer beten, an jedem Ort, dabei heilige Hände aufheben. Das hilft nicht viel, wenn man sich mit der Frau verkracht hat oder die Kinder ausgescholten hat, wenn das gar nicht am Platz war. Und dann will man noch beten. Dann kann Gott nicht erhören. Das müssen heilige, reine Hände sein, mit denen wir beten. Ohne Zorn, da ist der schwache Punkt des Mannes. Und noch ein schwacher Punkt, zweifelnde Überlegung. Griechisch, dialogisieren, debattieren. Wie gern debattieren wir, oh wie gern. Ja, aber, ja, aber, ja, aber. Ob innerlich oder äußerlich, laut oder still. Still zu debattieren heißt zweifeln. Deshalb haben Sie es in Ihrer Besetzung möglicherweise als zweifeln. Das ist auch debattieren. Wir zweifeln. Kann Gott, kann Gott, kann Gott? Wir müssen immer wieder aufgerufen werden. Ja, Gott kann. Uns muss Mut gemacht werden. Und deshalb sollten wir auch einander Mut machen zu solch einem glaubenden Beten. Ebenso auch, das heißt, ich will auch, dass die Frauen sich schmücken. Ja, wer sagte, Paulus dachte, die Frauen sollten sich nicht schmücken. So steht sie geschrieben. Und das Wort ist Kosmos, und Kosmos ist das Schöne, das Kosmetische. Ja? Ich will, dass die Frauen kosmetisch sind, in sittsamem Gewande, mit Schamhaftigkeit, das heißt, mit Selbstrespekt. Sie sollen zum Ausdruck bringen, dass sie etwas sind, denn sie sind etwas, das ist der Wahrheit gemäß. Und Besonnenheit oder mit Zucht, nicht mit Haarflechten, darin soll es nicht bestehen, denn sie haben schließlich auch Köpfchen, sie sind mehr als Haar. Oder Gold, sie sind Gold, warum sollen sie so tun, als ob sie nur auf äußeren Schmuck angewiesen sind? Oder Perlen oder kostspieliger Kleidung, sondern wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen, durch gute Werke. Frauen dürfen auch was tun. Die müssen nicht wie Wandblümchen da nebenan dran stehen. Frauen sind ein Bestandteil der Gemeinde und dürfen voll und ganz eingesetzt werden, sagt Paulus. Jeder hat seinen Platz. Eine Frau lerne in der Stille, dafür soll der Mann sorgen. Haben unsere Frauen genügend Stille, damit sie lernen können? Oder müssen sie so beschäftigt sein im Lärm der Küche und sonst wo, dass sie keine Zeit zum Studium haben? Wer sagte, dass Paulus anti-intellektuell war? Die Frauen sollen lernen dürfen und brauchen genügende Stille. In aller Unterordnung, einer Frau gestatte ich das Lehren nicht, weil Lehren eine Sache der Autorität ist. Lesen Sie Johannes 1, wo Rabbi oder Lehrer als Rabbi übersetzt wird, beziehungsweise Rabbi als Lehrer übersetzt wird. Aber Lehrer, in der Luther-Übersetzung vielleicht Meister, aber das griechische Wort heißt Didaskalos, das heißt Lehrer. Und Johannes sagt, sie sagten Rabbi, das ist übersetzt Lehrer. Aber wörtlich übersetzt ist Rabbi nicht Lehrer, sondern Rabbi heißt mein Herr. Aber der Lehrer hieß Rabbi. Deshalb Lehrer, der Terminus, der Begriff war, die Bezeichnung war, mit der man so einen Menschen, oder Rabbi, der Begriff war, mit dem man so einen Lehrer bezeichnete. Was heißt das? Johannes sagt uns hier durch den Heiligen Geist, ein Lehrer ist ein Herr. Das heißt, er erzählt das, was ist. Und das, was ist, hat Autorität. Deshalb tasten Kinder in ihrer Umwelt herum. Zunächst mit dem Mund, sie wollen wissen, was ist. Und dann mit den Händen werfen es runter, was ist das? Ja? Hören, sehen, ist nicht nur ein Spielen. Und sobald sie kriechen können, überall ran, was ist das? Wo bin ich dran? Wenn sie aber keine Grenzen kennenlernen, auch nicht moralische Grenzen, dann werden sie nach diesen Grenzen suchen. Sie wollen erfahren, was ist. Und dieses Ist ist ihr Lebensraum. Sie wollen leben, sie dürfen leben, aber sie wollen wissen, wie man in diesem Raum von Gegenständen und Raum und Zeit lebt. Ein Lehrer sagt das, was ist. Und so wie es ist, so hat es zu sein. Auch auf Wahrheitsgebiet. Die Wahrheit zu sagen, heißt zu sagen, so wie es wirklich ist. Und nun braucht es in der Gesellschaft solche Personen, die auch eine gewisse Autorität haben, damit die Wahrheit, die sie sagen, von einer autoritätsvolle oder eine gewisse Autorität hat in der Wirkung. Und Gott oder Paulus sagt durch den Heiligen Geist, das ist nun in der Öffentlichkeit, wo gemischte Geschlechter zugegen sind, nicht Angelegenheit der Frau. Sie ist auch eine gewisse Führerin, aber nicht in dem Sinne wie ein Mann. Sie hat eher die Veranlagung, geführt werden zu wollen, und in dieser Rolle hat sie eine verbindende Rolle. Die Frau denkt und handelt synthetisch. Das heißt, ich spreche jetzt akzentmäßig, was die Betonung betrifft. Der Mann ist mehr analytisch. Der Mann hat die Gabe, eher die Gabe, auf weiterer Sicht den Weg zu erforschen und zu kennen. Deshalb tut er es anders, weil er ihn nicht sehen kann, und er muss jetzt überlegen nach Indizien. Deshalb denkt er analytisch und muss sich den Weg zurecht planen. Die Frau ahnt den Weg, aber das geht nur auf kürzerer Sicht. Deshalb wissen die Frauen oft schneller Bescheid, wenn es um Dinge in einem engeren Umkreis geht. Aber wenn es um Dinge geht, die auf weiterer Sicht liegen, dann weiß die Frau nicht immer, wo sie dran ist und neigt dazu zu fragen. Und das ist richtig so. Natürlich, wo über eine gewisse Zeit das Evangelium Menschen nicht geprägt hat, sondern das Heidentum, da verändert sich auch der Mensch zum Teil. Und dann kann man nicht mehr so sprechen. Unsere Analyse von der Psychologie des Menschen kommt nicht aus der heidnischen Welt, sondern kommt aus der letzten Wahrheit der Heiligen Schrift, weil hier einer spricht, der gerade den Menschen geschaffen hat, und der weiß es wohl am besten. Und deshalb können wir ruhig auf solchen Schriften vertrauen, wissend, dass es für beide, Mann und Frau, das Richtige ist. Übrigens, das Lehren, das hier gemeint ist, ist wohl das Lehren als Hirt oder als Pastor oder Ältester in der Gemeinde. Bedenken wir, dass das Wort Pastor und Ältester, diese Begriffe sich auf dieselbe Person oder dieselben Personen in der Führung der Gemeinde beziehen. Ich komme gleich darauf. Mit anderen Worten, eine Frau wird nicht in das Amt der Gemeindeleitung gewählt. Auch nicht, dass sie über den Mann herrsche, sondern sie soll sich still verhalten, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva, und Adam wurde nicht verführt. Er hat also keine Entschuldigung gehabt, der hat getan, was der Frau gefiel, und es war an und für sich richtig, aber in diesem Fall nicht. So wird dann auch der Sündenfall dem Mann zugeschrieben und nicht der Frau, denn er hat im vollen Bewusstsein offenbar gesündigt, einfach gegen das Gebot, während die Frau in einer gewissen Unwissenheit verführt wurde. Mit anderen Worten, die Frau ist geschaffen geworden, um geführt zu werden, in dem Sinn, dass Männer führungsbedürftig sind, sollen sie auch von Gott sich führen lassen, aber sie sollen auch bereit sein, andere zu führen. Ehemänner sollen also bereit sein, ihre Führungsaufgaben zu übernehmen in der Familie. Die Frau wurde aber verführt und ist in Übertretung geraten. Sie wird aber bewahrt und gerettet werden. Das Wort bedeutet beides. Eine gläubige Frau wird in ihrem Glaubensleben bewahrt werden durch Kindergebären. Das heißt nicht, dass es nur durch Kindergebären geschieht. Aber wenn Frauen solche Aufgaben wahrnehmen, dann trägt dieses bei, nicht zum Tode der Frau, sondern zur Rettung der Frau. Hier wird ein Akzent gelegt. Das heißt, das, was Gott als Gericht verordnete nach dem Sündenfall, gerade das kann über Jesus Christus jetzt zum Heil dienen. Paulus wählt hier gerade jenes Gericht als Beispiel, könnte noch andere Dinge genannt haben. Mit anderen Worten, die Frau darf in ihrer Rolle, was immer Gott für sie bestimmt, es ist nicht nur Kindergebären, es ist manches hier, und wir haben jetzt nicht Zeit, das herauszustellen, aber wenn jeder seine Rolle wahrnimmt, kann er in dieser Rolle eine Bewahrungsmöglichkeit sehen. Wenn sie, das heißt, die Frau und noch jemand, und hier dürfte der Mann angesprochen sein, im Glauben bleiben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Besonnenheit. Kapitel 3, wir nehmen noch hier die ersten 7 Verse zusammenfassend. Glaubwürdig ist das Wort, wenn jemand sich nach einem Aufseheramt ausstreckt, trägt er Verlangen nach einer schönen oder wertvollen Wirksamkeit. Dieses Wort, wenn jemand sich ausstreckt nach einem Aufseheramt, dann trägt er Verlangen nach einem wertvollen Dienst, das ist glaubwürdig. Das darf man annehmen. Das ist recht so. Wir haben hier das griechische Wort Episkopos. An dieser Stelle lohnt es sich vielleicht, das Griechische zu gebrauchen, weil wir hier einige Sprach- oder Ausdrucksschwierigkeiten haben. Dieses griechische Wort Episkopos ist das Fremdwort, von dem unser deutsches Wort Bischof kommt. Das P hat sich in B verwandelt. Das griechische Wort bedeutet eigentlich Aufseher oder Aufsichtshabender. Als Tätigkeitswort kann es gebraucht werden für Hausbesuche machen. Petrus sagt, Gott sucht heim. Gott sucht oder besucht sein Haus mit Gericht. Heimsuchen heißt ins Haus kommen, in das Haus, das Gott verwaltet, das ist seine Welt, und dort sucht er heim. Es muss nicht immer mit Gericht sein, es kann auch positiv geschehen. Dieses Wort wird gebraucht für den Leiter der Gemeinde. Hier wird es in der Einzahl gebraucht. In Vers 8, glaube ich, ist es, haben wir es mit den Diakonen zu tun, und dort steht jenes Wort in der Mehrzahl. Aber in beiden Fällen hat ein Mann, Timotheus, die Aufsicht. Warum wird beim Gemeindeleiter das Wort in der Einzahl gebraucht und warum beim Diener, beim Diakon, beim Gehilfen der Plural? Ich weiß es nicht. Man hat vorgeschlagen, dass es möglicherweise darauf hinweist, dass in der Gemeindeleitung eventuell nur ein Mann stehen könnte. Wir haben in der letzten Zeit, in den letzten Jahren eine verbreitete Betonung auf plurale oder mehrzählige Gemeindeführung. Nun, es war schon immer so, dass Gemeinde von mehreren Menschen geführt wurde, nur war ein Unterschied zwischen einem und den anderen in der Gemeindeführung. Einer hieß Pfarrer und die anderen hießen Presbyter. Aber die Gemeindeleitung bestand aus dieser Gruppe von Pfarrer und Ältesten. So hatte man immer schon eine mehrzählige Gemeindeführung. Man wirft vielleicht vor, dass die Gemeindeführung im Wesen dann doch vom Pfarrer wahrgenommen war. Das stimmt. Ob das zu Unrecht geschieht, ist eine Frage. Wir haben Beispiele von mehrzähliger Gemeindeführung. Aber diese Tatsache, dass beim Aufseher wir die Einzahl haben und beim Diakon die Mehrzahl, könnte vielleicht darauf hindeuten. Ein anderer Hinweis auf die Möglichkeit nur eines Gemeindeleiters, man könnte das annehmen, wenn die Gemeinde nicht zu groß ist, dann wäre es auch nicht nötig, dass diese Schafe so viele Hirten hätten. Einer könnte genügen. Noch ein Hinweis könnte sein, Offenbarung 2 und 3, wo der Leiter der Gemeinde in der Einzahl angesprochen wird, der Bote der Gemeinde, unglücklicherweise mit Engel übersetzt. Das Wort Angelos, das Griechische, bedeutet einfach Bote, wird von himmlischen Boten gebraucht, aber nicht nur, auch von menschlichen Boten. Es ist einfach ein Bote, der geschickt wird mit einer Botschaft. Und der Leiter der Gemeinde ist eben ein Laufbursche, der Bote Gottes für diese Gemeinde. Er hat zu rennen, zu laufen für Gott und seine Sache. Allerdings ist die Frage, ob die Gemeinden in Offenbarung 2 und 3 so klein waren, dass sie nur einen Hirten brauchten, nachdem sie ja schon so lange da sind. Sind sie in der Tat zusammengeschrumpft, seit Paulus in Ephesus war und so viele Bekehrte, so viele Menschen zum Glauben kamen? Wir wissen es nicht. Möglicherweise ist in Offenbarung 2 und 3 einer herausgenommen als Vorsitzender der Führung. Und dieses Beispiel haben wir schon in der Apostelgeschichte. Die 12 Jünger sind in der ersten Gemeinde nicht nur Apostel, sondern die Apostel sind die ersten Hirten. Und das ist immer so in der Mission, dass der Missionar oder Apostel der erste Hirt ist. Er hat seine Aufgaben mit der Zeit abzugeben, aber er versorgt die Gemeinde zunächst. Das heißt, die Menschen, die er zum Glauben führt. Und in dieser Gruppe ist Petrus in der Tat der Vorsitzende. Er geht voran. Später lesen wir von Ältesten in der Jerusalemer Gemeinde. Und da scheint Jakobus der Vorsitzende zu sein, sodass wir das Bild einer mehrzähligen Führung haben, aber einer ist der Vorsitzende. Nun geht es natürlich oft darum, welche Kompetenzen werden jetzt zwischen dem einen und dem anderen verteilt. Und da hat die Geschichte nun verschiedene Beispiele. Kommen wir zurück zu diesem Text. Wir haben in der Hauptsache vier Wörter, die gebraucht werden für die Gemeindeführung im Neuen Testament. Das eine Wort haben wir hier und wir haben es im Deutschen in Bischof oder besser eigentlich Aufseher. In der neutestamentlichen Zeit waren die Älteste in einer Gemeinde die Bischöfe. Der Grund, weshalb das Wort heute etwas anderes bedeutet, ist der, dass mit der Zeit einige Presbyter in den größeren Städten mehr Kompetenzen bekamen und dann ein Übergewicht an Autorität. Und so wurde das Wort Bischof für diese Sonderklasse von Hirten reserviert. Aber ursprünglich war es einfach der Presbyter in der Gemeinde. Also Bischof oder Aufseher. Das andere Wort ist Presbyter oder zu Deutsch Ältester. Presbyter einfach das griechische Wort verdeutscht. Aber unser Wort ist Ältester. Dann das Wort Hirt als Fremdwort Pastor. Pastor kommt von dem Lateinischen, ist aber dasselbe als Hirt. Und das vierte Wort, Lehrer, das haben wir immer noch in dieser Form unter uns. Ich habe jetzt nicht die Zeit zu zeigen, dass diese vier Begriffe, Bezeichnungen dasselbe bedeuten oder dasselbe Amt bedeuten oder sich auf dasselbe Amt beziehen, aber ich bringe dieses zur Kenntnis. Und es ist eine gute Sache, sagt Paulus, wenn jemand ein Verlangen hat, Ältester in einer Gemeinde zu sein. Da braucht er sich gar nicht zu schämen. Frage ist nur, ob er qualifiziert ist. Und das kann man kontrollieren. Und deshalb diese Liste. Es ist gut, wenn jemand aus einer unteren Schicht in der Gesellschaft dieses Amt verlangt, und es ist auch gut, wenn ein Mensch in höherer Stellung in der Gesellschaft nach diesem Amt verlangt. Frage ist nur, ob er qualifiziert ist, nicht ob er studiert hat, nicht ob er reich ist, nicht ob er irgendeine Position bereits innehat, nicht das, nicht ob er angesehen ist, sondern ob er den Charakter hat und die Begabung, diese zwei grundsätzlich. Wenn es ein Mann in höherer Stellung ist in der menschlichen Gesellschaft und die Gemeinde verachtet ist, dann könnte dieses Wort heißen, so ein Christ, der in der Öffentlichkeit eine hohe Stellung ist, vielleicht ein Bürgermeister, sollte sich nicht schämen und darf, das ist etwas Schönes, wenn er in einer verachteten Gemeinde wünscht, dort auch in der Leitung zu sein. Das ist eine Demütigung vielleicht, aber es ist schön, wenn er die Gemeinde so hoch schätzt, einschätzt, dass er bereit ist, dort einen Dienst zu übernehmen. Also es kann verschieden verstanden werden und besagt etwas Wertvolles. Dementsprechend soll der Aufseher unbescholten sein, nicht sündlos, sondern was Menschen betrifft, da er unter Menschen dient, anklagenswert sein. Mann einer Frau, ich glaube nicht, dass es heißt, dass er unbedingt eine Frau haben muss, aber wenn er eine hat, dann nur eine. Es gibt Männer, die haben schon mehrere Frauen gehabt, bevor sie eine Frau hatten. Und auch wenn sie nicht mit ihnen gelebt haben, aber sie haben zu viele Mädchen schon einmal angesprochen und Hoffnungen gegeben. Junge Männer, die in den Dienst des Herrn treten wollen, sollten vorsichtig sein, dass sie auch vor der Ehe so leben, als wenn sie Interesse haben an nur einer Frau im Leben. Im Übrigen ist die Gemeinde Jesu Christi nicht auf die Mentalität oder die Lebensweise der Welt angelegt. Die Heilige Schrift lehrt uns nicht, dass ein Mann in die Welt hineingeht auf die Suche nach einer Frau. Dem Mann wird eine Frau zugeführt. Und das Neue Testament lehrt uns, dass jeder sein Charisma, seine Gnadengabe hat, seine besondere Führung. Wenn ein Christ ledig ist, dann ist seine Führung der ledigen Stand. Wenn er sich bekehrt hat, ist der Stand, in dem er sich befindet, seine Gnadengabe, sagt Paulus in 1. Korinther 7. Wenn nun Gott ihn zur Ehe führt, dann soll er dieses als eine Führung annehmen, aber nicht von sich aus. Es wird also nicht selbstverständlich sein, für christliche junge Menschen einen freien oder allzu offenen Umgang zu haben mit dem anderen Geschlecht. In der Annahme, dass man mal heiratet, sondern man hält sich etwas zurück und hat einen besonnen oder sittsamen Umgang mit dem anderen Geschlecht. Frei, natürlich, das heißt in einer natürlichen Weise, man darf warten, man darf beten, aber man lebt nicht so, als sei es selbstverständlich, als würde man heiraten, weil es nicht selbstverständlich ist. Es könnte sein, dass er für sein ganzes Leben die Gnadengabe des ledigen Standes hat. Wenn aber Gott ihm die Ehe als Gnadengabe gibt, lässt er sich hineinführen in diesen Stand. Wenn Gott ihm dann wieder die Frau nimmt und sie stirbt, dann ändert sich seine Gnadengabe wieder und dann bekommt er wieder eine neue und das ist der des ledigen Standes. So führt Gott durch das Leben und jeder Stand ist eine Rolle, eine Gabe, mit der ich Gott dienen kann. Wenn jetzt ein Ältester verheiratet ist, dann nur eine Frau, nüchtern, besonnen, das heißt sich selbst beherrschen könnend, oder es kann auch heißen, einen gesunden Verstand. Es braucht Verstand, eine Gemeinde zu führen, sittsam, kosmetisch, dasselbe Wort oder eine Abwandlung davon. Ein Mann soll in seiner Lebensweise ordnungsvoll sein. Sein Wandel soll schön sein anzusehen. So ein Mann kommt in Frage. Gastfrei. Das heißt, er lässt Menschen in sein Leben hineinkommen. Ob das in sein Haus ist oder in seine freie Zeit oder in seine vernommene Zeit, in seine private Sphäre. Er begrüßt Menschen, die ihn aufsuchen, in sein Leben hineinkommen. Und wie oft kommen Leben oder Menschen in unser Leben hinein zur ungelegenen Zeit? Aber gastfrei. Das heißt, wir geben von uns selbst den anderen Menschen. Er muss bereit sein, mit anderen Menschen umzugehen. Nicht gesellschaftsfremd sein. Geschickt zum Lehren. Kein Ältester kommt in Frage, der nicht die Begabung hat zum Lehren, denn jeder Ältester ist ein Wortverkündiger. Und keiner, der nicht das Wort verkünden kann, irgendeiner Weise und lehren kann, kommt in Frage als Ältester. Das gehört dazu, denn die Hirten sind auch gleichzeitig die Lehrer in der Gemeinde. Einige tun es mehr als andere, das ist klar. Aber alle müssen es tun können. Nicht einer, der sich lange beim Wein aufhält. So im Griechischen. Sie haben wahrscheinlich Säufer, ja? Warum? Wie bitte? Dem Wein ergeben. Ja, das ist schon ein bisschen zurückhaltender. Warum nicht lange beim Wein aufhalten? Weil der Wein zu dieser Zeit so verdünnt war, dass es schon Zeit brauchte, bis man besoffen war. Beim deutschen Wein braucht man nicht, sich nicht so allzu lange aufzuhalten beim Wein, um das zu ermöglichen. Aber es brauchte schon einen erheblichen Teil eines Tages in einer Wirtschaft, bevor man zu viel getrunken hatte. Deshalb dieser Ausdruck. Jemand, der sich immer wieder besoff, war eben ein Mann, der sich viel oder lange Zeit mit dem Wein beschäftigte, beim Wein aufhielt und sich entsprechend aufführt. Kein Raufbold. Das heißt, keiner, der sehr schnell mit seinen Händen und Armen argumentiert. Warum nicht? Er soll mit dem Wort argumentieren. Überzeugen soll man mit seiner Art und mit dem Wort. Gemeinde Jesu Christi hat keine Polizei. Sie kennt keine Faust und keine Pistole. Sie verfügt nicht über den Körper des Menschen. Sie wendet nicht Gewalt an. Sie spricht das Gewissen an. Und wenn Menschen nicht hören wollen, überlässt sie Gott. Kein Raufbold, sondern gelinde, nicht streitsüchtig, frei von der Liebe zum Gelde. Denn das ist nicht die Hauptsache. Das Evangelium kann nicht gemessen werden mit Geld. Und auch nicht irdische Dinge können gemessen werden mit Geld. Geld ist einfach ein Maßstab, den wir anwenden. Aber gibt es den gerechten Lohn? Welcher Arbeiter ist imstande, wirklich zu wissen und den Geist eines Arbeiters zu ermessen, in welchem Maße er hier nun wirklich treu seiner Gesundheit entsprechend hier arbeitete, so dass er genau für seine Leistung einen Lohn bekommt? Das kann kein Mensch. Aller Lohn bleibt wegen der Blindheit und der Sündhaftigkeit des Menschen ungerecht. Deshalb heißt er ungerechter Mammon, wie treu wir sein wollen. Geld ist kein Maßstab für sichtbare Werte und schon gar nicht für ewige Werte. Ein Leiter einer Gemeinde sollte seinen Dienst grundsätzlich umsonst tun, sondern gelinde, das heißt nicht, dass er nichts bekommen darf, sondern von ihm aus braucht er kein Geld zu bekommen. Frei von der Liebe zum Geld, einer, der dem eigenen Hause wohl vorsteht, der seine Kinder mit aller Würde in Schranken hält. Wenn jemand dem eigenen Hause nicht vorzustehen weiß, wie wird er für eine Gemeinde Gottes sorgen? Kein Neubekehrter. Nun, ich merke, unsere Zeit, die läuft so schnell. Ich muss irgendwo mittendrin aufhören. Wir greifen diese Verse also morgen auf und gehen dann weiter zu den Diakonen und wahrscheinlich zu Kapitel 5, wo wir noch mehr über Gemeindestrukturfragen haben. Dankeschön.